Guten Morgen auch von mir. Danke für das schöne Lied. Das ist eine gesungene Predigt. Das ist ein Wahnsinn. Ich kenne das gar nicht noch so. Im Predigerteam haben wir jetzt auch ein bisschen eine Sommerphase, nur kurz. Und ich habe für 3 Termine die Themen freigeben. Wir sind ja sonst fortlaufend jetzt in der Apostelgeschichte. Aber vor 2 Wochen hat eben der Rainer über den David gepredigt, ein Mann nach Gottes Herzen. Und letzte Woche der Jochen über den Psalm 1, wenn ich mich recht entsinne, über den, der gepflanzt ist an den Wasserbächen und Früchte trägt, den Gesegneten des Herrn. Und ich habe heute ganz eine andere Idee und freue mich, dass dafür auch Platz ist. Vielleicht, wenn du das erste Bild einmal zeigst und das ist, glaube ich, der bekannteste Vers, den wir überhaupt haben. Die Überschrift ist Kapitel 3, Vers 16 und dahinter habe ich jetzt dann Johannes-Evangelium geschrieben, das darfst du nicht immer verraten. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Es ist so viel Wahrheit in dem drin, dass Gott die Welt liebt, dass er einen Sohn hat, dass er ihn gegeben hat, weil er die Welt so liebt. Ja? Und warum? Damit wir ewiges Leben haben, wenn wir an ihn glauben. Und die andere Wahrheit ist auch drin, dass wenn wir nicht an ihn glauben, dass wir kein ewiges Leben haben, sondern verloren gehen. Also der Vers ist so umfassend und nicht umsonst ist er der bekannteste Bibelvers, denke ich, überhaupt. Und wenn jemand einen Bibelvers kennt, dann kennt er den und dann weiß er auch Johannes 3, Vers 16. Ja? Genau, und das war der Ausgangspunkt, aber die Überschrift ist jetzt nur Kapitel 3, Vers 16 und die werde ich jetzt gleich verraten, warum. Weil ich habe nämlich einen zweiten Vers gefunden, wenn du den einblendest. Hieran haben wir die Liebe erkannt, dass er für uns sein Leben hingegeben hat. Auch wir sind schuldig, für die Brüder das Leben hinzugeben. Es ist wieder die Rede von Jesus und dass er sein Leben für uns gegeben hat, aber was das für Folge für uns hat. Er hat uns gezeigt, wie wir, was Liebe heißt im Extremen. Ja. Vielleicht sind wir einmal Märtyrer für einen Bekannten, für einen Glaubensbruder, aber das fängt ja schon viel früher an, das Leben für jemanden zu geben. Das heißt, für jemanden Zeit haben, das heißt, ein offenes Ohr haben, das heißt, jemanden helfen, ihn respektieren, auf ihn eingehen, lauter Sachen, die wir als Christen untereinander uns schenken sollen, bevor wir uns das ganze Leben schenken müssen. Ja? Das heißt, wir sind schuldig, für die Brüder das Leben hinzugeben, ist nicht nur ein Aufruf an Märtyrer, sondern das heißt, wir sollen unser Leben ineinander investieren, dass wir uns gegenseitig fördern, im Glauben, aber auch in den Problemen und Sorgen und Hilfen, die wir brauchen. Und wo steht das? Das steht im 1. Johannes, genauso 3, Vers 16. Ja? Und wie man den Vers merken wollte, haben wir gedacht, 3, Vers 16, Johannes 3, Vers 16, ist doch cool, dass das gleich ein Kapitel, gleich ein Vers ist und da so eine schöne ergänzende Aussage ist. Genau. Und dann sind mir immer mehr Kapitel 3, Vers 16 aufgefallen. Alle möglichen. Und habe gedacht, hä? Ist eigentlich gehört das einmal durchgesucht und gepredigt drüber. Und das mache ich heute. Ja. Und die Frage ist, darf man das einfach so? Kann man einfach so einen einzelnen Vers irgendwo ausnehmen und dann sagen, das ist jetzt ganz wichtig? Sagen wir den nächsten Vers. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit. Wer weiß, wo das steht? Nein, 2. Timotheusbrief, du hast das richtig. 2. Timotheusbrief, auch 3, Vers 16. Also, wir sollen Sachen nicht aus dem Zusammenhang reißen. Es ist ganz wichtig, dass wir verstehen, wo steht etwas, zu wem ist es gesagt, in welcher Situation. Dass sehr viele Irrlehren und Sekten fangen damit an, dass sie einen Vers ausnehmen und den in einem anderen Kontext und Umfeld verstehen. Aber ihr werdet mir heute helfen dabei, dass bei jedem Vers, der da kommt, und ich habe jetzt 19 Verse aus Kapitel 3, Vers 16 und nicht mehr, und werde euch sagen, dass die ein gemeinsames Thema haben. Ja? Und deswegen habe ich mich getraut, sowas heute zu machen. Es gibt 66 Bücher in meiner Bibel. Ich glaube, es ist richtig. Und nicht alle davon haben drei Kapitel. Es gibt ja auch ganz kurze, so die kleinen Propheten und so. Und die, die drei Kapitel haben, haben im dritten Kapitel nicht alle 16 Verse, aber es bleiben so gute 50 über. Und von denen habe ich 19 ausgesucht und war ganz erstaunt, dass die ein gemeinsames Thema haben. Okay, dadurch, dass sie ausgesucht haben, passen sie dann zusammen. Aber ihr werdet mir helfen, mitdenken, wo steht das, zu wem wird das gesagt, passt das zu dem Gesamtbild, das ich euch jetzt gebe. Und ich habe drei Sachen gefunden, in denen ich das gruppieren möchte. Das erste sind einmal Verse über Jesus als den Retter. Natürlich in den Evangelien, wenn wir schauen, was dort steht. Das zweite sind dann Verse über Rettung, über die Rettung. Und die Rettung, die ist zwar mit Jesus gekommen für uns, aber die ist auch im Alten Testament schon vorhergesagt. Auch dort haben Menschen Rettung erlebt durch Gott. Und lustigerweise auch oft Kapitel 3, Vers 16. Ja. Und als letztes dann auch noch einige Verse drüber, was diese Errettung für Folgen hat in unserem Leben, wie sie sich auswirkt. Ja. Nicht, wie wir sie abzahlen müssen oder wie wir beweisen müssen, dass wir würdig sind, gerettet zu sein, sondern weil wir gerettet sind. Und wir werden das sehen, was das bewirkt in unserem Leben. Haben wir dann auch Verantwortung und auch Aufträge. Und alles Kapitel 3, Vers 16. Deswegen ist die Überschrift also nicht Johannes 3, Vers 16, sondern die Überschrift ist Kapitel 3, Vers 16. Fangen wir an über Jesus als Retter. Natürlich, von Jesus wird berichtet in den Evangelien. Johannes 3, Vers 16 haben wir schon gehabt. Das ist aus dem Gespräch, das Jesus mit Nikodemus hat, mit einem Pharisäer, der eben fragt, wie kann ein Mensch gerettet werden? Und dann sagt er, dass eben Gott das tut. Ja. Aber der erste Vers im Matthäus-Evangelium: Und als Jesus getauft war, stieg er sogleich aus dem Wasser herauf und siehe, die Himmel wurden ihm geöffnet und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herabfahren und auf sich kommen. Am Anfang vom Evangelium, der Matthäus berichtet davon, wie Jesus getauft wird. Und da sehen wir schon, das ist nicht nur irgendein Ritual, das er dort macht, sondern da passiert etwas, da wird klar, dass Gott mit ihm ist, dass er Gott ist. Ja. Der Himmel wurde ihm geöffnet und der Geist Gottes ist auf ihn herabgekommen. Und das haben auch die anderen Menschen rundherum erkannt, dass da was Besonderes jetzt passiert ist, wenn man die Berichte liest. Im Markus-Evangelium, Kapitel 3, Vers 16 steht, und er berief die 12. Und er gab den Simon, den Beinamen Petrus, und im Vers 17 steht dann von den anderen alle, also das sind die Apostel aufgezählt. Wir sehen also, dass Jesus nicht nur allein gekommen ist, sondern dass er Menschen um sich geschaut hat, die er ausgebildet hat, die er begleitet hat, seine Jünger, und die dann für sich wieder die gute Nachricht weitergeben haben. Das heißt, Jesus hat nicht nur sich als ein Vorbild oder irgendwas hingestellt, sondern er hat auch eine ganze Bewegung ins Leben gerufen. Im Lukas-Evangelium, Kapitel 3, Vers 16, wird der Johannes zitiert, Johannes der Täufer in dem Fall, der gefragt worden ist, ob er der Retter ist, der kommt. Und dann hat er gesagt, er antwortete allen und sprach, ich taufe euch mit Wasser, es kommt aber ein Stärkerer als ich. Und ich bin nicht würdig, ihm den Riemen seiner Sandalen zu lösen und er wird euch mit Heiligen Geist und Feuer taufen. Also wir sehen, die vier Evangelien haben vier Verse, Kapitel 3, Vers 16, die ganz klar über Jesus den Retter sprechen. Ja? Er ist stärker, er wird die Menschen nicht nur aufrufen, sich zu bessern, sondern er wird mit dem Heiligen Geist taufen. Und wir sehen, dass die nächsten Verse dann auf der nächsten Folie das Thema noch ausrollen werden. Was heißt das, mit dem Geist getauft, mit dem Geist erfüllt? Alles Kapitel 3, Vers 16. Den letzten Vers jetzt noch, lies ich euch vor und du sagst nicht, wo der steht. Und anerkannt groß ist das Geheimnis der Gottesfurcht, der offenbart worden ist im Fleisch, gerechtfertigt im Geist, gesehen von den Engeln, gepredigt unter den Nationen, geglaubt in der Welt und aufgenommen in Herrlichkeit. Es ist ganz offensichtlich von Jesus die Rede. Das ist in einem Brief jetzt, wo der Paulus schreibt, ja, wir haben ein Quiz heute. Nein, es ist im ersten Timotheusbrief. Der Paulus hat eigentlich dort sehr konkrete Anweisungen an den Timotheus, was er alles tun soll und so weiter. Aber an der Stelle, da bricht er aus in ein Gebet, mit dem er Jesus preist. Schaut, was er da sagt. Es ist ein Geheimnis, dass Gott selbst sich zeigt. Das heißt, geoffenbart im Fleisch. Das heißt, Gott hat sich als Mensch uns gezeigt, als Person, mit der man reden kann, die man verstehen kann, von der aufgeschrieben ist, was sie gesagt hat, wie sie getan hat, hat Gott sich uns gezeigt, wie er ist. Das würde man ja sonst überhaupt nicht wissen. Ja? Gerechtfertigt im Geist, gesehen von den Engeln. Es ist nicht nur, die Menschen haben das gesehen, sondern auch für die unsichtbare Welt war das eine Sensation, dass Gott auf die Erde kommt, zu uns Menschen. Bei dem Musical, ich werde das nie vergessen, mit der das erste Musical von The Kids Forever, wie die Engel entsetzt sind, dass Gott so ein kleines Baby wird. Wie geht das überhaupt? Ja? Wie passt der dort rein? Ja. Genau das, ja. Gepredigt unter den Nationen und geglaubt in der ganzen Welt und aufgenommen in Herrlichkeit. Im 1. Timotheusbrief auch, Kapitel 3, Vers 16. Das ist also über Jesus als Retter, jetzt im Neuen Testament. Es gibt aber auch viele Verse, wo Kapitel 3, Vers 16 über die Rettung spricht, über die Errettung. Nicht nur von Jesus im Neuen Testament, sondern Errettung beginnt schon im Alten Testament. Über die Rettung. Geh hin, versammle die Ältesten Israels und sprich zu ihnen, Jahwe, der Gott eurer Väter ist mir erschienen, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, und hat gesagt, ich habe genau Acht gehabt auf euch und auf das, was euch in Ägypten angetan worden ist. Weiter Vers 17, und habe gesagt, ich will euch aus dem Elend Ägyptens hinaufführen in das Land der Kanaaniter, Hethiter, Amoriter, Perisiter, Heviter und Jebusiter, in ein Land, das von Milch und Honig überfließt. Wo steht das? Ja, 2. Mose, genau. Das heißt, das wird zum Mose gesagt. Gott redet zu Mose und sagt, was er dem Volk sagen soll. Die sind versklavt in Ägypten und da geht es um ihre Errettung aus Ägypten. Wir wissen, dass das ein Bild ist für Jesus, wie er uns aus der Sklaverei der Sünde rettet. Und da ist einer der Verse wieder, Kapitel 3, Vers 16, wo das angekündigt wird, in dieses Land, das von Milch und Honig überfließt, dieses verheißene Land. Und das hat ja dann lange gedauert, bis sie dann dort waren, aber Gott hat sein Ziel erfüllt. Der nächste Vers aus dem Alten Testament: Und da blieb das von oben herabfließende Wasser stehen. Es richtete sich auf wie ein Damm, sehr fern bei der Stadt Adam, die bei Zarethan liegt. Und das Wasser, das zum Meer der Steppe, zum Salzmeer hinabfloss, verlief sich völlig. So zog das Volk hindurch gegenüber von Jericho. Das ist jetzt der Hinweis. Wo steht das? Nein, das ist Josua. Josua ist ja der Nachfolger von Mose, der dann in das heilige Land ziehen kann und das erobert. Und eine der ersten Schritte, wie sie dorthin gekommen sind, war durch diesen Jordan, weil dahinter die Stadt Jericho ist. Ihr wisst, die waren noch mit einer großen Mauer, die haben sie dann müssen mit Trompeten umblasen durch ein Wunder. Aber der erste Schritt war jetzt, durch diesen Grenzfluss durchzugehen. Und Gott tut dieses Wunder, dass er den Fluss stoppt, sodass das trocken wird. Ja. Die Städte damals sind ja auch mit Flüssen als Verteidigungsstrukturen gebaut worden. Und die haben sich auch darauf verlassen, dass so ein ganzes Kriegsheer nicht einfach so durch einen Fluss gehen kann. Keine Brücke. Und eine Fähre kann man schnell kappen. Aber genauso hat Gott dort schon diese Rettung bewirkt. Ihr seht also, 2. Mose und Josua 3, Vers 16, es wird angekündigt, dass sie in das Geheilte, in das gelobte Land kommen und dann in Josua ist so wirklich die Situation, wo sie dann eindringen in dieses Land, wo diese Verheißung erfüllt wird. Es geht um Rettung. Das nächste ist auch nicht so schwer. Schadrach, Meschach und Abednego antworteten und sagten zum König Nebukadnezar: Wir haben es nicht nötig, dir ein Wort darauf zu erwidern. Er steht in Daniel, genau. Die drei waren Diener Gottes und der König Nebukadnezar hat gefordert, dass er angebetet wird und nicht Gott. Und die Strafe dafür ist, was war's? Der Ofen, genau. Nicht die Löwengrube, das war der Daniel, sondern der hat einen Hochofen angekatzt. Und hat gesagt, so, ihr werdet jetzt niederfallen von mir, weil sonst dann werdet ihr in diesen Feuerofen geworfen. Und da kann euch euer Gott nicht retten, auf den ihr euch verlasst. Gell? Und das ist enorm, was die da sagen zu ihm. Sie sagen, wir brauchen dir nicht einmal antworten. Aber du sollst ruhig wissen, geht es dann weiter, ob uns unser Gott errettet oder nicht, das spielt überhaupt keine Rolle. Wir werden dich nicht anbeten. Du bist nicht Gott. Gott ist ganz wer anders. Ja. So geborgen waren die. Die haben noch nicht gewusst, dass sie gerettet werden. Die haben noch nicht gewusst, dass Gott sie wunderbar bewahren wird in diesen Ofen, dass sie ausmarschieren werden, dass die Soldaten, die sie einschmeißen, umkommen, aber sie selber nicht, dass ein Engel dort mit ihnen im Ofen sein wird. Das haben sie alles noch nicht gewusst. Und stellen sich hin und sagen, wir haben es nicht einmal nötig, dir was zu sagen, aber damit du dich auskennst, was jetzt passieren wird, sagen wir es dir. Gell? Also, Hut ab. Gell? Das ist Geborgenheit in der Rettung. Die haben das nicht gewusst, wie es ausgehen wird, aber sie haben gewusst, sie sind als Diener Gottes, als Kinder Gottes gerettet. Und das dürfen wir auch. Wir wissen nicht, wie es ausgeht. Und die sagen das auch dem König, die sagen, ob uns unser Gott aus dem Feuerofen retten wird oder nicht, er ist unser Gott und wir sind seine Diener. Wir sind gerettet, wir sind geborgen. Das wünsche ich uns, dass wir das lernen können von denen. Nächste, ich weiß nicht, ob das jetzt wer erratet. An jenem Tag wird in Jerusalem gesagt werden, fürchte dich nicht, Zion, lass deine Hände nicht erschlaffen. Der Herr, dein Gott, ist in deiner Mitte. Ein Held, der rettet. Er freut sich über dich, in Fröhlichkeit, er schweigt in seiner Liebe, er jauchzt über dich mit Jubel. Zephania, hast du das gelernt oder hast du das geschwind nachgeschaut?
Nein, von Zephania haben wir die Stelle, also wenn ich das nur haben wir ausgesucht.
Ja, Zephania 3, Vers 16. Ja. Wieder Kapitel 3, Vers 16. Es ist die Rede von Gott, der erhöht ist, der rettet. Und wir sehen, dass er das in Jesus getan hat. Ja, Jesus war ja von Anfang an in der Dreieinigkeit Gottes vorhanden und das Neue Testament bezeugt auch, dass durch Jesus alles geschaffen worden ist. Das heißt, auch dort im Alten Testament, wo das gesagt wird, der Held, der rettet, da dürfen wir hinschauen und Jesus sehen. Ja? Und was steht da? Es steht da, er jauchzt über dich mit Jubel. Also mich lässt das nicht kalt, wenn irgendwo steht, dass Gott über mich mit Jubel jauchzt, weil er mich errettet hat. Ein Mensch, in den du viel investierst, vielleicht ein Kind, das Schwierigkeiten hat oder so, das liebst du noch viel mehr. Ja? Und so geht es Gott. Er hat ja so viel investiert in uns, in unsere Errettung. Und deswegen liebt er uns so. Und der Vers bringt das wunderschön aus. Über die Rettung, wir sind mit dem fast fertig. Ein letzter Vers noch. Und durch den Glauben an seinen Namen hat sein Name diesen, den ihr seht und kennt, stark gemacht. Und der durch ihn bewirkte Glaube hat ihm diese vollkommene Gesundheit gegeben vor euch allen. Kapitel 3, Vers 16, wo? Apostelgeschichte. Das ist meines Wissens der Lahmgeborene, der durch den Petrus geheilt wird und wo er dann gefragt wird, ja, was tust du da überhaupt, hat er diese Antwort gegeben. Ja. Er hat nicht sich hingestellt und gesagt, ich habe das gemacht, dass es leid wisst, sondern er hat auf Jesus hingewiesen. Durch den Glauben an Jesu Namen hat dadurch, dass der Gelähmte an Jesus geglaubt hat, ist er so geheilt worden, dass alle geschaut haben. Ja. Ihr wisst das, wenn jemand gelähmt ist, dann verkümmern die Muskeln. Und die Gelenke werden steif, die werden sogar regelmäßig passiv bewegt, damit sie nicht ganz steif werden. Und damals, wenn jemand Jahre, Jahrzehnte lang nur auf einer Bahre gelegen ist, jetzt nicht einmal einen Rollstuhl vielleicht zu geben in der Form, das waren keine Viers, auf die jemand dann sich mit ein bisschen zusammenreißen aufstellen kann. Gell? Diese Heilung, diese Rettung, die da passiert ist, die hat auch seine Muskeln hergestellt, die hat seine Gelenke hergestellt, der hat vielleicht noch dünne Füße gehabt, aber das hat alles funktioniert. Auch sein Gehirn hat müssen geheilt werden, weil das hat er das nie gelernt, wenn er lahm geboren ist. Also das muss sehr, sehr beeindruckend gewesen sein. Und das ist das, was Gott meint, wenn er rettet. Ja? jetzt nicht nur im Körperlichen, sondern auch im Herzen. Das haben wir auch verkrüppelt. Da können wir ja auch nicht so gut und richtig sein, wie wir wollen, so lieben, wie wir sollen. Und auch das kann Gott vollständig heilen. Und deswegen heißt Retter nicht nur Gesundmacher, sondern das Wort dort so da, das ist eine ganz umfassende Heilung. Da ist körperlich, geistlich und alles damit gemeint. Gut, das war jetzt also über Jesus als den Retter und über die Rettung. Und in einem letzten Teil schauen wir uns jetzt Kapitel 3, Vers 16 Verse an über die Folgen der Rettung. Wie wirkt sich das aus, dass Jesus uns rettet? Was ist damit verbunden? Der Quiz ist jetzt, wandert jetzt wieder zurück ins Alte Testament, wird wieder ein bisschen schwieriger. Und es geschah am Ende von 7 Tagen, da geschah das Wort des Herrn zu mir, also ein Prophet offensichtlich. Menschensohn, ich habe dich für das Haus Israel zum Wächter gegeben. Und hörst du ein Wort aus meinem Mund, so sollst du sie vor mir verwarnen. Weil Herr Prophet hat das gesagt in Kapitel 3, Vers 16. Nein, nicht der Jeremia, Hesekiel. Hesekiel ist da ein Prophet, der eine Aufgabe hat, das Volk zu warnen. Das heißt, wenn du Gottes Wort kennst, wenn du Gottes Stimme hörst, dann hast du auch eine Verantwortung, andere anzusprechen. Du hast nicht die Verantwortung, sie klein zu machen und sie zu verurteilen, aber Gott redet auch durch uns zu anderen Menschen. Auch wir sind in der geeigneten Situation Propheten, weil wir Gottes Wort den Menschen sagen können. Das kann man jetzt vielleicht botschert und ungeschickt und überheblich machen, das kann man aber auch einfühlsam und ehrlich und glaubwürdig machen. Wisst ihr, was ich meine? Das ist ein großer Auftrag. Die Propheten haben sehr darunter gelitten, das ist ihnen überhaupt nicht leicht gefallen. Und es wird uns vielleicht dort und da nicht leicht fallen. Und es ist keine Lizenz zur Unhöflichkeit. Gar keine Frage. Das sagt Jesus an anderer Stelle auch. Gell? Eure Rede sei mit Salz gewürzt, also annehmbar. Aber wenn wir Gott kennen und seine Wahrheit kennen, haben wir eine Verantwortung. Und da dem Hesekiel malt er das vor Augen, indem er sagt, du bist ein Wächter. Und wenn der Wächter die Stadt nicht bewacht und der Feind kommt und eindringt, dann hat der Wächter Verantwortung. Ja? Nächste Stelle. Da redeten die miteinander, die den Herrn fürchteten. Und der Herr merkte auf und hörte. Und ein Buch der Erinnerung wurde vor ihm geschrieben für die, die den Herrn fürchten und seinen Namen achten. Und Vers 17, und sie werden mir, spricht der Herr schon zum Eigentum sein an dem Tag, den ich machen werde. Und ich werde sie schonen, wie ein Mann seinen Sohn schont, der ihm dient. Wo ist das Buch der Erinnerung zitiert, in welchem Prophet? Malachi. Du kriegst heute ein 1 plus.
Ich habe nicht gewusst, dass ich vor 37 Jahren Konferenz
geheiratet habe. Ja, der Malachi zeichnet uns da ein wunderbares Bild. Er sagt, die den Herrn fürchten, also die Gott nachfolgen und ihn ernst nehmen, er war in einer gottlosen Zeit, ja, und die dem Herrn fürchten und ihm nachfolgen und die ihnen reden miteinander, und was passiert dann? Und der Herr merkte auf und hörte. Ja, das heißt nicht, dass er auf irgendeinen Tratsch hucht, sondern dass, wenn Menschen zusammenkommen und wirklich Gott in den Mittelpunkt stellen und überlegen und reden miteinander, wie können wir die Sache Gottes weiterbringen, wie können wir Gott Ehre machen, wie können wir Menschen erreichen. Was passiert dann? Der Herr merkte auf und hörte. Und dann, sensationell, wurde ein Buch der Erinnerung vor ihm geschrieben für die, die den Herrn führt. Also, das ist sowas wie ein Gebetszettel. Stellt euch das vor. Du hast einen Gebetszettel in deiner Bibel, damit du nicht vergisst, für gewisse Leute zu beten. Und Gott kriegt da ganz was Ähnliches. Nicht, weil er vergisst, sondern vielleicht als besondere Ehre. Ich weiß es nicht. Ich denke, dass Gott keine Erinnerung braucht, um an seine Kinder zu denken. Aber der Malachi zeichnet uns dieses Bild, dass wenn Menschen wirklich zusammenkommen im Namen Gottes und sich mit dem beschäftigen, dass Gott aufmerkt und hört und sie auf einen Gebetszettel schreibt. Mehr oder weniger, oder? Das ist ja das, was da steht. Wahnsinn. Lange ist jetzt nicht mehr. Wir haben noch 5 Verse, wenn ihr mitgezählt habt. Die sind jetzt alle aus dem Neuen Testament. immer Kapitel 3, Vers 16, über die Folgen der Errettung. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? 1. Korinther 3, Vers 16. Also ihr könnt euch die Verse heute ganz leicht merken, ihr braucht nur das Buch merken, es ist immer Kapitel 3, Vers 16. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Da haben wir jetzt eine klare Aussage darüber, wie passiert diese Errettung? Sie passiert dadurch, dass Jesus nicht nur unser Vorbild ist und nicht nur unsere Schuld bezahlt hat, sondern dass er durch den Geist Gottes in unseren Herzen wohnt. Und der Paulus malt das dann so weit aus, dass er sagt, wenn Gott in euch wohnt, dann seid ihr ja der Tempel Gottes. Und er verknüpft damit natürlich eine Ermahnung, dass er sagt, ja dann führt euch auf wie ein Tempel und verschandelt sie nicht. Ja, in dem Fall geht es um Unreinheit da rundum. Aber die grundsätzliche Aussage ist, wir haben neues Leben dadurch, dass Jesus durch den Heiligen Geist in unseren Herzen wohnt. Wir werden jetzt noch ein bisschen mehr hören, was das bedeutet. Immer Kapitel 3, Vers 16. Er gebe euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit mit Kraft gestärkt zu werden durch seinen Geist an dem inneren Menschen, dass der Christus durch den Glauben in eurem Herzen wohnt und ihr in Liebe gewurzelt und gegründet seid. Kennst du noch den Vers, Alex? Unser Hochzeitsvers ist jetzt der Vers 17. Ja. Wo steht er? Epheser, genau. Auch ein Gebet in der Stelle, ja, von Paulus. Aber da sagt er das ganz klar, dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohnt. Auch das, was im Vers drüber steht. Ja. Und ihr in Liebe gewurzelt und gegründet seid. Und das stärkt uns am inneren Menschen. Das heißt, wir werden jetzt dadurch nicht Bodybuilder, aber in unserem Innern werden wir gestärkt dadurch, dass Jesus in uns wohnt und sein Geist unseren Geist stärkt. Das ist ja die Kraft, steht, ich glaube, da irgendwo an anderer Stelle im Epheserbrief, mit der Gott die Welt geschaffen hat. Diese Kraft wirkt in uns. Ja. Wie viel wir den Geist betrüben und klein halten und auf die Seiten schieben und wie viel wir ihn wirklich wirken lassen in uns, das ist unsere Aufgabe natürlich. Ja. Und wie, das ist jetzt interessant, der nächste Vers, das Wort des Christus wohne reichlich in euch, in aller Weisheit lehrt und ermahnt euch gegenseitig mit Psalmen, Lobliedern und geistlichen Liedern, singt Gott in eurem Herzen in Gnade. Kapitel 3, Vers 16 aus dem Kolosserbrief. Das heißt, im Anvers steht, Christus wohnt durch den Heiligen Geist in unseren Herzen und in dem Vers steht, das Wort des Christus wohne in uns, dadurch, dass wir das Wort Gottes lesen. Ja? Da gibt es einen Zusammenhang. Ja? Ja, es gibt nicht nur zwischen die zwei Briefe einen Zusammenhang, sondern auch in diese zwei Aussagen. Das sind beides Dinge, das sind zwei Seiten derselben Münze, was in unseren Herzen wohnt. Es ist der Heilige Jesus als der Heilige Geist und es ist das Wort des Christus, das in unseren Herzen wohnt. Das lehrt uns in Weisheit, ermahnt uns und bringt uns Gott zu loben. Ja? Man kann sagen, dadurch, dass Jesus das Wort Gottes ist und dass die Bibel auch das Wort Gottes ist, gibt es da eine Identität zwischen den zwei. Und wenn das Wort Gottes in unseren Herzen wohnt, dadurch, dass wir so wie jetzt drüber nachdenken, dadurch, dass wir es lesen, dadurch, dass wir lernen, dadurch, dass wir Psalmen singen, dann fördert das auch das, dass der Geist in unseren Herzen wohnt. Warum? Steht an anderer Stelle, nicht Kapitel 3, Vers 14, weil die Aufgabe des Geistes ist es, dass er uns an alles erinnert, was Jesus gesagt hat. Und das steht ja in der Bibel. Ja? Genau. Die letzten zwei Verse noch, eigentlich jetzt Aufforderungen auch und Ermahnungen auch als Folge der Errettung. Seid aber jederzeit bereit zur Verantwortung gegenüber jedem, der Rechenschaft von euch über die Hoffnung in euch fordert. Aber mit Sanftmut und Ehrerbietung. Und habt ein gutes Gewissen, damit die, welche euren guten Wandel in Christus verleumden, darin zu Schanden werden, worin euch übliches nachgeredet wird. Kapitel 3, Vers 16 vom 1. Petrusbrief. Genau. Das heißt, wir sollen uns jederzeit verantworten können, der fragt, was wir glauben. Und wenn du dann nicht weißt, was du sagen sollst, das kann man lernen. Das kann man nachschauen, das kann man sich vornehmen. Wie erkläre ich jemandem, was heißt das, dass Jesus in meinem Leben ist? Aber wir sollen dazu bereit sein, aber mit Sanftmut und Ehrerbietung. Ja? Das ist nicht die Lizenz für den großen Hammer, sondern mit Salz gewürzt, wie wir gehört haben. Ja? Also wir haben Verantwortung, den Menschen das Wort Gottes zu sagen, uns von unserem Glauben zu reden, aber es soll für die Menschen annehmbar sein, es soll ein Werben sein. Ja? Es kann sich schon aufwecken und irritieren und erschrecken, aber wir sollen sie auf keinen Fall damit belästigen oder sie klein machen, weil da steht in Sanftmut und Ehrerbietung. Die Ehrerbietung macht doch jemanden nicht klein. Und dann sagt er natürlich, unser Leben soll dazu passen. Ja? Habt ein gutes Gewissen. Ja? Ein gutes Gewissen hat man nicht, wenn man sagt, es ist eh nichts so schlimm, was ich gemacht habe, sondern ein gutes Gewissen hat man, wenn man es gut gemacht hat. Fordert das auf. Damit die, welche euch verleumden, darin zu schanden werden, euch Übles nachzureden, weil es einfach nicht stimmt. Ja? Wenn jemand von mir etwas Schlechtes sagt, was nicht stimmt, tut mir das kaum weh. Und vor allem, wenn alle anderen auch wissen, ja, das stimmt überhaupt nicht. Der redet ja nur so, weil er neidig ist oder weil er sich ärgert oder so. Ja? Das steht nicht, dass wir keine schlechte Nachricht haben werden. Es steht, dass sie soll unberechtigt sein. Das ist ein Unterschied. Genau, und ein sehr ernstes Wort noch aus dem letzten Buch der Bibel, wie ihr wisst, die Offenbarung, Kapitel 3, Vers 16, dort steht, also weil du lau bist und weder heiß noch kalt werde ich dich ausspeien aus meinem Munde. Eines der ernstesten Wörter geht dort an die Gemeinde zu Laodicea, ja, der er vorwirft, dass sie die erste Liebe verlassen hat. Ich denke, das war genau die Gemeinde. Ja. Und die ist lau. Und ich will jetzt niemanden konkret das vorwerfen, ich brauche nur bei mir anfangen, aber lau heißt, ja, lau. Schauen wir mal, dann sehen wir eh. Das ist nicht die Einstellung, die wir zu unserem Glauben und zur Nachfolge an Jesus haben sollen. Ja? Wenn das nicht mehr so wichtig ist, dann sind wir lau. Was das Ausspähen jetzt heißt, will ich jetzt nicht eine Lehre aus diesem einen Vers machen, dann müssen wir den Gesamtzusammenhang anschauen, wo es auch darum geht, dass Gott treu ist, auch wenn wir nicht treu sind und solche Dinge alle. Aber es ist eine ernste Mahnung, dass wir nicht lau sind. Und auch da können wir uns gegenseitig helfen. Also ich habe jetzt euch 19 Verse gebracht aus Kapitel 3, Vers 16. Man kann nicht sagen, das ist ein Zufall und das ist irgendein Trickding. Die Auswahl aus den 66 potenziellen Versen hat sicher das Thema heute ausgemacht. Aber ich finde das wunderbar, wenn man jetzt einfach nur so mit dem Messer einmal durchschneidet durch das Wort Gottes, was man da eigentlich über Rettung erfährt. Und was das für eine umfassende Sache ist, die sich vom Alten durchs Neue Testament zieht. Und deswegen auf der letzten Seite noch einmal die Zusammenfassung, was eigentlich jeder von uns kennt. Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Johannes 3, Vers 16. Das ist die Kernbotschaft der Bibel und die habe ich gezeigt durch andere Kapitel 3, Vers 16, dass das wirklich sich durchzieht vom Alten bis zum Neuen Testament. Bis es geht um Errettung in der Bibel. Es geht darum, dass wir Rettung brauchen und wie wir sie bekommen. Und damit wir das erfahren und verstehen, der zweite Vers, alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit. 2. Timotheus 3, Vers 16, auch ein Vers von den 19 Verse. Und insgesamt sprechen sie eben über Jesus als Retter, über die Errettung und über die Folgen der Errettung. Ich bin so dankbar, dass wir dieses Wort Gottes haben. Und auch wenn wir jetzt ein bisschen einen speziellen Zugang da heute dazu gehabt haben, könnt ihr doch mitnehmen, dass in der Bibel es darum geht, dass Gott uns retten will. Und was Gott will, das kann er auch. Ist das nicht wunderbar? Amen.